RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben als neue Bundesregierung eigentlich eine Selbstverständlichkeit im Koalitionsvertrag formuliert, nämlich eine Politik auf Höhe der gesellschaftlichen Realität zu machen. Und das gilt auch in der Außenpolitik. Daher folgen wir dem Beispiel Kanadas und Schwedens und setzen eine Strategie für eine feministische Außenpolitik auf. Und ich weiß, manchen fällt hier schwer, den Begriff auszusprechen, aber eigentlich ist es ganz simpel. Es geht um Repräsentanz, es geht um Rechte und es geht um Ressourcen. Denn wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht gleichberechtigt beteiligt, repräsentiert oder auch bezahlt ist, sind Demokratien nicht vollkommen. Und zum anderen erleben wir weltweit, dass der Abbau von Rechten von Mädchen und Frauen auch ein Gradmesser für das Erstarken von autoritären Kräften ist.
Annalena Baerbock, die neue Außenministerin, Anfang des Jahres 2022 im Deutschen Bundestag. Und genau darum geht es heute in Couragiert unterwegs, der Sendung, in der wir Menschen vorstellen, vor allem Frauen, die sich für Gleichberechtigung und mehr Gerechtigkeit einsetzen in vielen Bereichen des Lebens. Dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich bin Shelley Kupferberg. Die Ampelparteien der neuen Regierung der Bundesrepublik haben Feminist Foreign Policy, also eine feministische Außenpolitik, in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Wir sprechen heute mit Expertinnen in einer voraufgezeichneten Sendung darüber, was es genau damit auf sich hat, welche Chancen sie bietet und wie und wo sie bereits umgesetzt wird. Meine Gäste sind Aydan Özoğuz, SPD, Mitglied und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und Staatsministerin AD. In der aktuellen Legislaturperiode ist sie ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss sowie im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Frau Özoğuz, Sie sind uns telefonisch zugeschaltet. Sie sind seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages, waren 2013 bis März 2018 Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Wann haben Sie das erste Mal von feministischer Außenpolitik gehört?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, in der letzten Legislatur. Also es muss irgendwann nach 2019 gewesen sein.
Ist also gar nicht so lange her.
Nee, ist nicht so lange her. Und man muss sagen, dass ich auch erst dachte, was genau meinen die jetzt damit, mit feministischer Außenpolitik? Dass es dann aber um etwas geht, was uns natürlich schon ganz lange unter den Nägeln brennt, nicht so? Also das Thema an sich, mehr Repräsentanz, wie war das eben so schön, Repräsentanz, Rechte, Ressourcen, das ist ja kein ganz neues Thema und das fällt im Bereich der Außenpolitik extrem auf, in Deutschland zumindest sehr. Es ist sehr männerlastig und vor allen Dingen hat niemand dabei ein schlechtes Gewissen und das ist das Problem.
Das soll also geändert werden. In einigen Ländern ist das schon der Fall. Ich begrüße ganz herzlich heute Rebecca Cushins, die uns ebenfalls zugeschaltet ist. Nach diversen Stationen im Ausland, unter anderem in Kiew, Riga und Prag, ist sie im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit des Auswärtigen Amts in Berlin tätig, die zum Ziel hat, den BürgerInnen in Deutschland Außenpolitik näher zu bringen und sie dialogisch einzubeziehen. Außerdem ist sie Co-Vorsitzende des Vereins Frauen et Diplo. Frau Cushins, mit welcher Idee genau hat sich dieser Verein gegründet?
Ja, hallo und schön, dass ich heute dabei sein darf. Der Verein Frauen et Diplo, für den ich heute hier dabei bin, der hat sich gegründet aus vielen kleinen Splittergruppen, die sich schon lange zusammengefunden hatten von Kolleginnen aus dem Auswärtigen Amt, da wir ja einfach beschlossen haben, es muss was passieren, denn wir sind als Bundesressort, was Frauen in Führungspositionen angeht, immer noch das Schlusslicht. Sogar hinter dem Verteidigungsministerium, was mich damals doch ziemlich überrascht hat, und hatten dann eben gesagt, dass wir natürlich gemeinsam mehr erreichen können und haben 2018 einen Verein gegründet, der sich zum einen zum Ziel gemacht hat, eben innerhalb des Auswärtigen Amtes die Kolleginnen zu ermutigen, Vernetzung zu ermöglichen, sich gegenseitig zu unterstützen, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen. zum anderen aber dann auch gesagt hat, wenn schon, denn schon, dann wollen wir auch eine deutliche Verankerung von Gleichstellung und von Frauenrechten weltweit in unserer Außenpolitik. Und wir wollen eben auch für eine feministische Außenpolitik eintreten.
Und wie Sie genau versuchen, das zu implementieren, darüber aufzuklären, darüber ein wenig später mehr. Hier im Studio begrüße ich Christina Lunz, Aktivistin, Politikberaterin und Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, so heißt ihr Buch, das sie 2021 begonnen und fast fertig hatte, bevor es in Deutschland eine erste Außenministerin gab. Sie hat sich bereits als Studierende unter anderem in einer Petition dafür eingesetzt, dass das Bild Girl abgeschafft werden sollte, sich später dann an der Kampagne für die Änderung des Sexualstrafrechts in Deutschland Nein heißt Nein beteiligt, war und ist in vielen NGOs weltweit beratend und unterstützend, analysierend und agierend unterwegs und hat sich in ihrem Studium der Menschenrechte und Diplomatie darüber, ich sag mal, gewundert, was da eigentlich gelehrt wurde. Christina Lunz, was hat Sie denn da so sehr irritiert?
Einiges. Es fing an mit der Literatur, die uns empfohlen wurde, die wir lesen mussten, die fast ausschließlich von weißen Männern aus dem globalen Norden kam. Und dann zu verstehen, dass natürlich diese sehr eingeschränkte Sichtweise auf die Welt und die sehr eingeschränkte Variation an Lebensrealitäten nie und nimmer globale Probleme lösen können, weil zu viele Bedürfnisse eben außen vor gelassen werden. Und das hat mich sehr gewundert, die ganze Zeit. Es hat mich gewundert, dass die Denkschule des Realismus der internationalen Beziehungen, die weiterhin die dominanteste ist, dass sie zum einen Realismus genannt wird, also sie wird deshalb Realismus genannt, weil diese kleine Gruppe an Herren, die diese etabliert haben, davon überzeugt sind und waren, dass ihre Realität die Realität der meisten Menschen ist und das ist einfach falsch. Und glücklicherweise, weil sie diese Frage auch schon stellten, wann man das erste Mal von feministischer Außenpolitik gehört hatte, in dieser Zeit des Wunderns 2014 verkündete Margot Wallström, die damalige Außenministerin Schwedens, die feministische Außenpolitik in ihrem Land. Und ich saß da in meinem College in England im Studium und eine Freundin erzählte mir das. Und das war eine Erklärung für sehr viele Fragen und Momente des Wunderns, die ich hatte.
Und für Sie auch Auslöser, sich eingehend mit feministischer Außenpolitik dann zu beschäftigen?
Genau, richtig.
Rebecca Cushins, es gibt Länder, die sich bereits ganz konkret auf feministische Außenpolitik berufen. Schweden haben wir gerade genannt und gehört, aber auch die Schweiz und Kanada, sogar Mexiko, das für die vielen Morde an Frauen ja berüchtigt ist. Das ist nochmal ein weites Feld und anderes Thema. Aber was machen diese Länder, in der feministische Außenpolitik sozusagen zum Standard gehört, anders?
Also ich denke, ganz wichtig ist, sich wirklich einmal einen Titel dafür zu geben und sich darauf zu konzentrieren. Was feministische Außenpolitik anders macht, ist einfach der Fokus darauf, dass es mehr als eine Sichtweise gibt, dass es andere Blickwinkel gibt und dass man eben die gesellschaftlichen und sozialen Bedürfnisse einfach viel, viel mehr auch mit einbezieht in seine Außenpolitik. Und das, was Christina Lunz gerade nannte, dass eben die Außenpolitik bis dato sehr, sehr stark männlich und weißmännlich geprägt war, das ist natürlich etwas, was auch die Spielregeln in der Außenpolitik bestimmt hat. Das sieht man eben dann schon beim Ablauf von Besprechungen, die einfach darauf aus sind, dass jeder zeigt, was er Großartiges geleistet hat. Das sieht man aber auch bei der Einbeziehung von Experten meistens. Und wenn wir da einfach unsere Augen öffnen und eben auch zivilgesellschaftliche Gruppen viel, viel mehr mit einbeziehen, Friedensaktivistinnen und marginalisierte Gruppen mehr fragen, welche Bedürfnisse es gibt, haben wir viel, viel mehr, viel größere Blickwinkel und haben eine ganz neue Möglichkeit, eben Machtstrukturen zu sehen, auch neu zu reformieren und damit uns eben auch andere Methoden zu eröffnen, als wir die bisher gesehen haben oder bisher genutzt haben.
Ein wesentlicher Aspekt in der feministischen Außenpolitik ist auch das Klima. Annalena Baerbock hat dafür Jennifer Morgan als Sonderbeauftragte für internationalen Klimaschutz mit ins Boot geholt. Sie war zuvor Greenpeace-Chefin. Baerbock selbst hat dazu unter anderem auf Twitter betont, dass die Bekämpfung der Klimakrise Chefinnensache sei.
Jedes Zehntel Grad weniger an Erderwärmung ist ein Beitrag zur menschlichen Sicherheit. Extreme Hitze, Trockenheit oder steigende Meeresspiegel können Regionen unbewohnbar machen Indonesien plant deshalb bereits den Umzug seiner Hauptstadt. Und deswegen machen wir als neue Regierung Klimaaußenpolitik jetzt zur Priorität.
So, Außenministerin Annalena Baerbock. Aydan Özus, feministische Außenpolitik ist Teil des Koalitionsvertrages. Was ist denn davon bereits im Auswärtigen Ausschuss, dem Sie ja angehören, zu spüren?
Ja, tatsächlich leider nicht so furchtbar viel, muss ich sagen. Es ist schon sehr, sehr schwierig, wenn man sich einfach mal die Besetzung anguckt. Man muss ganz deutlich sagen, das ist, und es war, glaube ich, sogar schon mal ein bisschen besser, aber das spielt da vielleicht auch nicht mehr die große Rolle. Es ist tatsächlich ein Feld, in dem nach wie vor sich viele Männer tummeln, was ja nicht an sich erstmal, also kann man ja niemandem vorwerfen, sich dafür zu interessieren. Das ist ja auch richtig so. Aber mein Eindruck ist schon, dass diese Selbstverständlichkeit, dann auch immer wieder Männer vorzuschlagen, die gewisse Berichterstattung bekommen, die sie möchten, die dann auch Themen bekommen, die halt öfter aufgerufen werden, nicht so? Und dass man dann nicht stärker darauf achtet, das besser zu verteilen. Es ist ja nicht so, dass es diese Frauen nicht gäbe. Also das ist schwierig, muss ich sagen. Ich hatte ja in der Vergangenheit Ulla Schmidt, Barbara Hendricks, die auch bei uns Außenpolitik gemacht haben, immer wieder darauf hingewiesen haben, ihr müsst da aufpassen, ihr müsst euch da noch mehr einsetzen. Und jetzt ist auch wieder eine Riege von sehr erfahrenen Frauen leider aus dem Bundestag ja freiwillig sozusagen ausgeschieden. Und deswegen ist es eben nicht so, darauf kann man sich nie verlassen, dass es ganz selbstverständlich alles jetzt besser nachwächst, sondern man muss eben an manchen Stellen, und Außenpolitik gehört deutlich dazu, einfach darauf achten, dass es geschieht und dass eben auch besser verteilt wird. Mhm. Das ist leider nicht der Fall.
Darauf achten, dass es geschieht. Wo sehen Sie denn da wichtige Stellschrauben?
Also fangen wir mal ganz oben an, bei den Staatssekretären, Staatsministerinnen, Ministern, da wurde drauf geachtet. Das ist aber etwas, was unglaublich lange eingefordert werden musste, wenn wir uns daran erinnern. Also wenn ich jetzt mal überlege, nicht? Wir hatten eben Schweden, wenn ich es richtig nachgeguckt habe, hatten die 1976 die erste Außenministerin. Wir haben sie heute und wir müssen an ganz vielen Stellen 2021 mussten wir noch dafür streiten, dass es überhaupt paritätisch, also eine Regierung besetzt wird. Da merkt man schon Unterschiede. So, und dann kommt natürlich, wie ich auch eben schon sagte, im Ausschuss kommt schon drauf an, in welche Gremien schicke ich welche Leute, in welche Berichterstattung, wie teile ich die auf? Ich meine, ich kann natürlich Länder verteilen, die fast nie drankommen. Und dann kann ich, wenn ich das alles Frauen gebe und die anderen Männer, dann wird man natürlich eine andere Präsenz haben. Man kann bei Reden darauf achten, dass es eben auch selbstverständlich ist, dass eben nicht drei Männer hintereinander reden oder eben eine Debatte nicht nur von Männern geführt wird. Da achtet zum Beispiel unsere Fraktion, da kann ich es ja so ein bisschen sehen und da bin ich mir sicher bei den Grünen, Linken auch nochmal viele darauf, dass das tatsächlich geschieht. Aber es ist eben allein, dass wir so wahnsinnig darauf achten müssen, zeigt ja schon, dass wir noch nicht in einer Selbstverständlichkeit angekommen sind.
Im Auswärtigen Ausschuss sind von den 46 ordentlichen Mitgliedern 9 Frauen, also 35 Männer vertreten. Da ist also noch einiges zu tun. Christina Lunz, feministische Außenpolitik, jetzt haben wir Schweden schon ganz oft hier erwähnt. Seit 2014 ist sie in Europa mit Schweden eben Realität. Was für viele Menschen jetzt neu klingt, hat allerdings ja einen langen Vorlauf, eine große Tradition, eine lange Tradition. 1915, da fand in Den Haag der erste internationale Frauenkongress statt, auf dem über 1000 Feministinnen das Ende des Ersten Weltkriegs forderten und eine Abrüstung ganz generell. Wie erfolgreich waren diese Forderungen? Was folgte ihnen damals?
Was damals 1915 in Den Haag, als diese 1200 Feministinnen zusammenkamen, unter anderem, und kaum jemand kennt sie in Deutschland, wichtige Vordenkerinnen und Kämpferinnen wie Anita Augsburg oder Lida Gustava Heymann. Anita Augsburg, die erste Juristin in Deutschland, die damals noch in der Schweiz studieren musste, weil sie in Deutschland nicht studieren durfte. Oder die beiden waren einige der ersten, die beispielsweise die Auslieferung Hitlers aus Bayern, aus Deutschland forderten. Und weil sie damals schon wussten, dass Antifeminismus und Extremismus klar zusammenhängen. Und die Frauen damals, 1915 in Den Haag, sie forderten nicht nur ein Ende des Ersten Weltkrieges, sondern stellten 20 Forderungen auf. Die wichtigste Forderung, und das ist weiterhin die wichtigste Forderung der feministischen Außenpolitik, ist Abrüstung. weil Waffengewalt, Militarisierung, das Patriarchat und Gewalt aufrechterhält. Sie forderten weiterhin eine Demokratisierung von Außenpolitik, also weg davon, dass ja, eine kleine Gruppe an Männern aus unterschiedlichen Staaten über Krieg und Frieden entscheiden. Und sie forderten beispielsweise, dass Mediation das primäre Instrument der Konfliktresolution ist und so weiter. Und diese Frauen sind nach dem Kongress in 1915 auf sehr viele Staatsminister, ob in den USA, in Europa zugegangen und haben die Forderungen vorgetragen, wurden kaum gehört. Sie wurden auch empfangen von einem Staatsminister im Auswärtigen Amt. Aber damals, als diese Frauen, die meisten von ihnen nicht immer noch das Wahlrecht hatten, wurde komplett alles ignoriert. Was sich aber dann zeigt über die Jahre, sie forderten beispielsweise auch ein internationales Schiedsgerichtssystem. Viele der Forderungen, die sie damals aufstellten, wurden beispielsweise mit der Gründung der Vereinten Nationen 1945 oder dem Internationalen Strafgerichtshof oder die Jahre drauf der Internationalen Handelsorganisation wurden umgesetzt. Nur die Frauen, die hatten diese Ideen Jahrzehnte davor und wurden nicht gehört. Und so ist das ähnlich mit der feministischen Außenpolitik. Eine feministische Außenpolitik fordert, dass diplomatische Mittel Ungerechtigkeiten abgebaut werden. Mhm. Und Repräsentanz ist ein Mittel. Aber das ist eben nur ein Teil von der feministischen
Außenpolitik. Vielleicht könnte man so sagen, es geht um eine Außenpolitik, die die Interessen aller Menschen und vor allem vulnerabler Gruppen und nicht des Staates in den Mittelpunkt stellt. Warum spricht man eigentlich nicht von einer humanen Außenpolitik? Warum feministisch?
Ja, weil der gute Zustand wäre, wenn wir von einer humanen Außenpolitik sprechen könnten, weil das ist es tatsächlich. Es ist genau das. Es ist Menschenrechte für alle. Es ist menschliche Sicherheit für alle. Da wir aber in einer Gesellschaft leben, in der historisch seit Tausenden von Jahren die Rechte einer bestimmten Gruppe, vor allem von Männern aus einer bestimmten Klasse und aus dem globalen Norden, mehr zählen als die Rechte von der Mehrheit, von dem Rest, von der globalen Mehrheit, ist diese Betonung auf feministische Außenpolitik wichtig, weil wir sagen, ja, wir wollen, dass alle dieselben Rechte bekommen, aber weil es eben diese große Lücke aktuell zwischen der Realisierung unterschiedlicher Gruppen und deren Rechte gibt, brauchen wir eine bestimmte Betonung darauf. Es ist vielleicht so ähnlich ein bisschen, warum wir nicht sagen All Lives Matter, sondern Black Lives Matter. Natürlich sollten alle Leben zählen, aber die Rechte von People of Color, die werden seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden mit Füßen getreten. Darum brauchen wir die Betonung auf dieser Schieflage, auf dieser Unterdrückung.
Bis wir endlich mal auf ein anderes Niveau geklettert sind, hoffentlich. Rebecca Kaschens, welche Eigenschaften können Frauen in die Diplomatie einbringen? Was unterscheidet sie möglicherweise von Männern?
Also ich finde tatsächlich die Unterscheidung anhand von Geschlecht immer eine etwas schwierige. Ich finde auch nicht, dass wir per se eine feministische Außenpolitik haben, nur wenn wir alle unsere hohen Ämter mit Frauen besetzen. Ich denke, wir sollten davon so ein bisschen auch wegkommen, von dieser Denkweise. Natürlich ist es wichtig, dass wir Frauen mit berücksichtigen und dass wir eben auch eine Sichtweise mit aufnehmen, die wir bis dato eventuell zu sehr vernachlässigt haben. Und das ist ja in dem historischen Abriss, den Christina Lunz gerade gegeben hat, auch sehr deutlich geworden. Es gibt aber auch durchaus eine Menge männlicher Feministen bei uns im Haus. Und ich denke, das schließt sich nicht aus. Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach der Blick über den Tellerrand hinaus, der Blick, der eben auch zivilgesellschaftliche Strukturen mit einbezieht, der Blick, der sagt, wer ist eigentlich am meisten betroffen vom Klimawandel, von Krisen, von Konflikten, wer ist am verletzlichsten und wer muss dann eben auch gehört werden, damit seine oder ihre Position sich ändern kann und verbessern kann. Denn die Bedürfnisse von vulnerablen Gruppen dann dadurch angeblich zu decken oder zu schützen, dass man irgendeine Militärgewalt hinschickt und sagt, die passen da jetzt mal auf, das ist eine Herangehensweise, die eben aus einem patriarchalischen System kommt, wo man davon ausgeht, dass es eben diese Stärke, dieses Männliche, dieses Waffengewaltunterstützte gibt und dann das arme, schwache Weib, was dann irgendwie diese Hilfe braucht. Und diese Herangehensweise, die müssen wir überkommen und müssen eben sagen, da ist ganz, ganz viel mehr drin, da ist ganz viel mehr Möglichkeit und wir müssen den Leuten zuhören, die betroffen sind, den Leuten, die verletzlich sind, den Leuten, die durch solche Konflikte eben in besondere Gefahren kommen. Und das sind ganz viele Männer auch. Also es ist wirklich so, dass auch natürlich bei einem Krieg
wenn Männer hauptsächlich an die Front geschickt werden, die auch am meisten leiden. Das heißt, auch die sind schützenswert und auch die müssen da gehört werden. Aber wir sollen eben auch in die Zivilgesellschaft gehen. Wir sollen auch gucken, wer bleibt denn daheim? Wer versucht denn danach alles wieder aufzubauen? Wer geht denn danach mit den Menschen um, die aus so einem bewaffneten Konflikt zurückkommen oder eben auch nicht zurückkommen? Wer fängt das alles auf? Und dann schaffen wir es eben auch, ja, anders in unsere Außenpolitik reinzugehen und nicht nur über Auf- und Abrüstung und den sogenannten Realismus unsere Welt zu sortieren.
Aydan Özus, dann schauen wir doch mal in die praktische Politik, in den politischen Alltag. Wie erleben Sie denn die Männer, zum Beispiel im Auswärtigen Ausschuss, die vielen? Wie solidarisch sind die mit solcherlei Themen, die wir gerade von Rebecca Cushions gehört haben?
Also ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob ich da jetzt auch zustimmen würde. Denn das ist ja gerade, also vielleicht habe ich es auch nicht ganz richtig verstanden eben, aber dieses, wer baut denn das alles wieder auf? Das ist ja gerade das, was wir seit Jahrzehnten erleben und wahrscheinlich noch viel länger und was wir ja nicht richtig finden. Also die einen sind die Akteure und die machen alles kaputt, also jetzt ein bisschen sehr einfach, holzschnittartig gemacht. Und die Frauen sind diejenigen, die dann hinterher sozusagen alles wieder irgendwie ins Lot bringen müssen. Wir wollen ja gerade, dass Frauen ebenso wie Männer zu Akteuren werden. Und ich meine, auch da ist es ja auch nicht hundertprozentig, sage ich jetzt mal, dass wenn eine Frau da ist, sie automatisch irgendwie diplomatischer wäre als Männer. Also oder eben gerade auch dieses nicht so, da sind auch viele Männer, die durchaus feministisch unterwegs sind. Also das, glaube ich, muss man alles mit berücksichtigen. Aber wir merken ja doch, also wenn wir uns einfach mal die Weltlage auch angucken, es gibt so ein bestimmtes Gebaren, wie Leute sich eben darstellen, nicht so. Und ich will jetzt gar nicht diese ganzen Namen all der Präsidenten nennen, aber es ist vielleicht ja doch bezeichnend, dass da nicht so wahnsinnig viele Frauen drunter sind, die eben auch solche Dinge zuspitzen, bis es zum Krieg kommt. Also ich meine, wir haben auch Margaret Thatcher erlebt. Auch sie war ja jetzt nicht der Garant dafür, dass es dann anders läuft. Aber es ist eben auffällig, dass wir sonst wenig Frauen haben. Und ich möchte mal daran erinnern, als Angela Merkel in all diese Runden immer wieder eindrang, hat man den Eindruck, dass selbst viele Männer irgendwie erleichtert waren, nicht aufgrund einer offenbar veränderten Gesprächssituation. Das bringt nicht immer sofort alles den großen Durchbruch und Erfolg. Das ist ja klar, das wäre ja zu einfach. Aber ich denke schon, dass dieser Mix an Geschlechtern, diese unterschiedliche Art, wie man sich geriert. Ganz zu Beginn wurde ja auch noch mal gesagt, diese Statements halten, was ja doch eine Ja, es ist doch ein bisschen etwas, was der Männerwelt, glaube ich, zugeordnet werden kann und was man in vielen politischen Kontexten sieht. Dieses Hauptsache, ich habe jetzt erstmal mein Statement gehalten und das können auch schon drei vor mir so gemacht haben. Das machen Frauen eben häufiger eher nicht. Und deswegen ist dieser Mix gut und wir erleben es eben zu wenig. Also das kann man ja einfach so festhalten. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, darauf zu achten, wer hat welche Position. Wer darf nämlich in welcher Position dann ja auch sprechen jeweils und wer fällt die Entscheidung und werden Entscheidungen auch zusammengefällt und müssen sich eben auch verschiedene, nicht nur Menschen, sondern eben auch verschiedene Geschlechter dann miteinander arrangieren jeweils. Und das ist bei uns eben längst keine Selbstverständlichkeit. Das kann man ja leider überall beobachten. Und vielleicht noch ein Punkt, also auch wenn man eine Frau an der Spitze hat. Und das war ja jetzt eigentlich so die deprimierendste Erfahrung auch der letzten Jahre. Wir hatten eine Kanzlerin, also eine Frau. Und das hieß eben nicht automatisch und selbstverständlich, dass dieses Thema insgesamt sich sofort im Parlament und eben in den Ausschüssen etc. anders entwickeln würde. Also ganz im Gegenteil, in ihrer eigenen Fraktion ist es ja sogar schlechter geworden. Und deswegen, also da muss man wirklich sagen, die Mühe brauchen wir auf allen Ebenen.
Da zeigt sich wahrscheinlich das Meer, in dem wir schwimmen, nämlich das Patriarchat als ganz generellen Zustand, den wir teilweise auch gar nicht wahrnehmen. Und eine Frau ist also nicht unbedingt der Garant dafür, dass feministische Themen weitergebracht werden. Couragiert unterwegs. Wir sprechen heute über feministische Außenpolitik. Frauenrechte sind Menschenrechte. Geschichte, diese simple Erkenntnis ist in vielen Teilen der Welt leider immer noch keine Realität, besonders dort nicht, wo es Konflikte und Kriege gibt. Dieses Thema beschäftigt auch seit Jahrzehnten die Vereinten Nationen, die unter anderem die Resolution 1325 Frauen, Frieden, Sicherheit auf den Weg gebracht haben. Diese Resolution wurde am 31. Oktober 2000 einstimmig vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet. Sie besagt, dass Frauen von Kriegen besonders betroffen sind, sie jedoch bei Friedensprozessen bislang unzureichend berücksichtigt wurden. Christina Lunz, was genau beinhaltet denn diese Resolution und was fordert sie?
Ja, das war tatsächlich im Jahr 2000 das erste Mal, dass das wichtigste Gremium, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, anerkannt hat, dass Frauen irgendwie irgendwas mit Frieden und Sicherheit am Hut hätten und deren Bedürfnisse und Forderungen relevant sind für internationale Sicherheit. So, darum geht es erstmal. Und es ist wichtig, dass es diese Resolution gibt, weil es gibt Forschung, beispielsweise der US-amerikanischen Politikwissenschaftlerin Valerie Hudson und ihrem Team, die deutlich zeigt, dass je patriarchaler eine Gesellschaft ist, je weniger Frauenrechte und die Rechte marginalisierter Gruppen in einer Gesellschaft zählen, je mehr sie unterdrückt werden, umso wahrscheinlicher wird diese Gesellschaft, dieser Staat auch mit anderen Staaten in den Krieg ziehen. Das, was Feministinnen schon sehr, sehr lange sagen, das Private ist politisch. Die Unterdrückung, die wir im Haushalt, zu Hause, im Kleinen erleben, hat mit der Gewalt auf internationaler Ebene zu tun. Und daher war diese Agenda so wichtig. Sie hat sich erweitert um die Repräsentanz in Friedensverhandlungen. Sie zieht Themen ein wie den internationalen Waffenhandel, wie Extremismus. Also jede Form von religiösen, politischen Extremismus liegt die Verachtung von Frauen zugrunde. Und die Resolution 1325 und ihre Folgeresolution versucht, all diese Themen irgendwie unterzubekommen, miteinander zu verbinden und eben die Sicherheitsbelange von Frauen und marginalisierten Gruppen in den Sicherheitsrat zu bekommen, zu sagen, das ist relevant für internationale Sicherheit. Dieser Stelle ganz wichtig jedoch, wenn wir eben vorhin auch über 1915 die Feministinnen damals sprachen, die Tatsache, dass internationale Abrüstung immer die Kernforderung von Feminismus in Außenpolitik war, was diese Resolution nicht geschafft hat. Also, dass wir die im Sicherheitsrat haben, das ist ein Erfolg der Zivilgesellschaft. Das war Zivilgesellschaft, die so lange Lobbyarbeit gemacht hat, verbündete Regierungen gefunden hat, die die Resolution dann in den Sicherheitsrat brachte und zur Abstimmung brachten. Diese Zivilgesellschaft hat aber nicht geschafft, das Abrüstungsthema mit aufzunehmen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat gemäß der Charta der Vereinten Nationen den Auftrag, zu internationaler Stabilität unter anderem durch Abrüstung beizutragen. Aber das ist ja der Auftrag, den der Sicherheitsrat sich nie wirklich angenommen hat. Und die Feministinnen haben das immer gefordert. Und ich glaube, das zeigt genau das, was passiert, wenn feministische Forderungen, ja feministische Utopien von einer besseren Gesellschaft auf patriarchale Realität treffen. Mhm. Dass eben manche Forderungen mit Absicht kooptiert, abgenommen werden und verweichlicht werden. Und somit wir eben nicht zu dieser friedlicheren Gesellschaft dann kommen.
Und spätestens da wird es auch sehr kompliziert, auch wenn wir in aktuelle Konfliktregionen schauen. Thema Afghanistan, Aydan Özus, ist zum Beispiel so ein Konfliktherd. Ja, und spätestens da zeigt sich natürlich das Dilemma, wenn wir mit Hinblick auf feministische Außenpolitik mal uns sozusagen das Ganze anschauen, welche Forderungen würden sich denn daraus ergeben, auch für Sie im Auswärtigen Ausschuss, wie mit dem Thema Afghanistan und der Situation der Frauen dort umzugehen ist?
Also ich glaube, das ist schon ein etwas größeres Thema, denn ich fand das sehr, sehr wichtig und gut, was eben gesagt wurde. Zunächst mal müssen wir ja feststellen, dass fast in jedem Krieg der Krieg sich auch immer an den Frauen abarbeitet, und zwar Männer an Frauen. Also die Vergewaltigung von Frauen, nicht, was da alles gemacht wird. Also wenn man auf Afghanistan gerade blickt, ich habe mit den Frauen, die damals in Doha ja verhandelt haben, mitverhandelt haben oder versucht haben mitzuverhandeln, muss man fast sagen, fast wöchentlich Gespräche geführt. Und sie waren damals schon relativ verzweifelt, weil es eben nicht ganz so selbstverständlich war, dass sie da überhaupt sitzen. Die Taliban hat das ertragen, sag ich jetzt mal. Also ich sag mal so, die haben uns dann erzählt, nicht? Dann kamen sie und haben denen Geschenke gemacht und das sollte wohl so zeigen, ja, selbstverständlich. Aber das war ja mehr so Show, nicht? So immer, wenn es darum ging, dann wirklich etwas in diese Verträge zu schreiben, also was die Rechte der Frauen anging, eine Garantie, dass die Frauen ihre Rechte behalten, dass sie zur Schule gehen, sich bilden dürfen etc., dann wurden die Verhandlungen immer ganz zäh. Und dann hat auch keiner mehr so richtig mitgemacht und es ist nie dazu gekommen. Und wir wissen ja, wie dramatisch das Ganze geendet ist und wie es heute ist. Also heute höre ich dann nicht, auf der einen Seite wird gesagt, geht zu eurer Arbeit, geht wieder dahin, wir werden euch nichts tun. Und wir haben mit Frauen gesprochen, also gerade eine, die in einem Ministerium gearbeitet hat, die ist dann tatsächlich wieder hingegangen, weil sie gesagt hat, ich wollte es dann mal versuchen. Und sie ist da von Leuten empfangen worden, die sie geschlagen haben. Also die haben richtig versucht, sie da irgendwie auszupeitschen. Sie ist schnell wieder nach Hause gerannt und verlässt natürlich seitdem das Haus nicht mehr. Also da merkt man eben genau dieses nicht so. Also man kann auch viel reden, viel so tun, wir werden schon und wir machen, aber solange man das eben nicht lebt und den Frauen nicht ein Stück Macht gibt, funktioniert das Ganze auch
ja,
gar nicht.
Ja, und da reden wir natürlich wirklich von einer Basisaufgabe, also Mädchen und Frauen eben Bildung zukommen zu lassen. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, zumindest in unseren Augen, aber in anderen Teilen der Welt eben nicht. Und da fragt sich natürlich Rebecca Cushins, was hat diese Resolution 1325 bisher gebracht und wie kann sie umgesetzt werden, auch in solchen Ländern wie Afghanistan?
Also man muss natürlich sehen, dass ja auch diese Resolution nicht allmächtig ist, dass es keine sozusagen Weltpolizei gibt. Es gibt Leute, die fühlen sich manchmal so, aber es gibt sie nicht offiziell. Das heißt auch, es gibt keine Möglichkeit, Dinge, die dort festgeschrieben sind, einzufordern und irgendwie umzusetzen. Das ist eine der großen Herausforderungen unserer Welt, dass wir das eben nur erreichen können, wenn wir schaffen, die Zivilgesellschaft zu stärken, ihnen sichere Räume zu schaffen, dass wir wirklich weltweit dafür sorgen müssen, dass Menschen in Sicherheit, Beteiligung leben können. Und dafür ist die Resolution 1325 sicherlich ein wahnsinnig wichtiger Anstoß. Sie gibt ganz, ganz vieles schon vor, was eben für eine feministische Außenpolitik wichtig ist. Und sie hat auch, glaube ich, sehr dazu beigetragen, dass das Verständnis weltweit dafür gestiegen ist, dass Friedensprozesse viel nachhaltiger sind, viel länger zu einem Erfolg führen, wenn eben auch Frauen, auch marginalisierte Gruppen an dem Friedensprozess beteiligt werden. Und damit hat sie schon einen ganz, ganz wichtigen Baustein gebracht, dass sie natürlich jetzt und so trotzdem nicht alle Krisen und alle schrecklichen Situationen dieser Welt auflösen kann, ist auch eine Tatsache und eine sehr traurige. Und Christina Lunz hat vorhin auch erwähnt, dass es auch in der Resolution natürlich noch Dinge gibt, die wir uns noch dazu wünschen würden. Und dann wünsche ich mir vor allen Dingen, dass immer mehr Staaten hier eine Einsicht haben, sich der Sache anschließen, das mit unterstützen, sich bewusst auch für eine feministische Außenpolitik entscheiden. Ich fürchte allerdings gerade bei einer Gesellschaft und einer Herrschaft, wie wir sie mit den Taliban sehen, dürfen wir da keine Hoffnung haben. Da ist wirklich so das Extrem in die andere Richtung, das Ausschließen von Frauen aus allen öffentlichen Ämtern, aus allen Zugang dazu.
Und wir wissen ja auch, wenn wir uns die internationalen Entwicklungen anschauen, dass die Gewalt gegen Frauen und Mädchen in den letzten Jahren eklatant zugenommen hat. Also da gibt es auch offenbar ein großes Rollback auf der anderen Seite bei allen Bemühungen, die es wiederum in anderen Ländern gibt. Christina Lunz, welche Beispiele gibt es denn aus der Geschichte, in denen Frauen für Frieden solidarisch und erfolgreich gekämpft haben?
Ah, da gibt es etliche. Ein Beispiel, und das sind jetzt aber nicht nur Frauen, sondern feministisch denkende Menschen, würde ich sagen, ist der Atomwaffenverbotsvertrag. Der Atomwaffenverbotsvertrag ist seit vergangenem Januar, seit einem Jahr internationales Völkerrecht. Die Geschichte dahinter ist, dass eine Bewegung rund um die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, eine NGO, die angeführt wird von der großartigen Feministin Beatrice Finn, über sehr viele Jahre Lobbyarbeit dahingehend gemacht haben oder Advocacy-Arbeit und Verbündete gesucht haben, zu sagen, Moment, wenn wir wirklich diese sichere Welt in Zukunft wollen, dann kann das nicht geschehen, wenn wir aktuell 9 Staaten haben und andere, die es versuchen, die Nuklearwaffen besitzen. 5 von denen, gemäß des Nichtverbreitungsvertrages aus den 70er Jahren, sogar rechtmäßig Nuklearwaffen besitzen. Und aus einer feministischen Analyse heraus, sind Nuklearwaffen der perverseste Ausdruck von patriarchaler Gewalt, also die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen zu töten. So, diese Bewegung rund um Beatrice Finn, Ray Atchison, große Feministinnen, hatten ihre Strategie abgekupfert, beispielsweise von Jodie Williams, Friedensnobelpreisträgerin und Friedensnobelpreis dafür bekommen für das Verbot von Landminen. Und auch hier hatte man angeguckt, wie man das Verbot für Streumunition hinbekommen hatte. Und in den internationalen Bemühungen um Abrüstungen waren Feministinnen, feministisches Denken immer vorne dran, um eben die Welt für alle sicherer zu machen. Und genau das als eines Beispiel, wo Frauen, feministisch denkende Menschen zu mehr Sicherheit für alle beigetragen haben. Ein anderes, um jetzt ein regionales Beispiel zu nennen, ist Kolumbien beispielsweise. Der kolumbische Friedensprozess, der 2016 offiziell der Konflikt beendet wurde mit einem Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerilla der FARC, ist der inklusivste der Geschichte. Und in dem Friedensprozess über die Jahre davor, vor allem in Havanna, wo verhandelt wurde, hatte feministische Zivilgesellschaft eben auch empowered durch und das Mandat unter anderem auch bekommen durch diese Resolution 1325, wichtige Stühle sozusagen am Tisch und Platz am Verhandlungstisch bekommen. Es gab auch eine Subkommission zu Geschlechterthemen. Man hat sich angeguckt, wie hängt denn die Landverteilung? Weltweit besitzen fast zum allergrößten Teil Männer Land. Wie hängt denn eine unfaire Landverteilung mit Gleichberechtigung zusammen? Und unterschiedliche Kapitel des Friedensvertrags feministisch oder sagen wir mal aus Frauenrechtsperspektive zumindest durchdekliniert. Das wäre auch so ein regionales Beispiel.
Man spricht auch von den drei Ps im Zusammenhang mit der Kernaussage der Resolution 1325, also Partizipation von Frauen bei Friedensprozessen, Prävention von Kriegen und Protektion vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Wenn wir jetzt mal auf die ernste Lage Russland-Ukraine schauen, dann stellt sich natürlich die Frage von Rüstungsexporten, von Waffenlieferungen auch. Wir hören dazu nochmal Außenministerin Annalena Baerbock.
Wir machen deutlich, es gibt eine rote Linie, das ist die Souveränität der Ukraine. Wir bereiten uns darauf vor mit allen Maßnahmen, mit aller Härte. Aber wir arbeiten zugleich mit allen Mitteln am Dialog, am Prozess wieder am Tisch nicht nur zu sein, sondern dort auch zu bleiben.
So, Außenministerin Annalena Baerbock. Welchen Einfluss hat sie? Wird sie den Ansprüchen einer feministischen Außenpolitik gerecht? Kommt da der Ansatz der feministischen Außenpolitik zum Zuge, Aydan Özus?
Also ich glaube, es wäre jetzt unfair, alles an einer Person zu messen, die gerade versucht, mit vielen anderen gemeinsam einen Krieg zu verhindern. Was ich aber an Annalena Baerbock wirklich schon sehr bewundere, ist, sie hat diese wirklich schwierige Aufgabe ja sofort angenommen. Und was man jetzt aber beobachten kann, ist, und das ist vielleicht gar nicht immer so bewusst, aber wenn man mal guckt, wie Menschen über sie reden, nicht? Also gerade ging ja etwas durch Twitter, glaube ich, oder so, wie ein Journalist, ja, diese junge Dame, was die da so machen
die würde. Die unsere Außenministerin ist.
Also es ist eigenartig, wie doch immer wieder versucht wird, dieses Verniedlichen. Also ich sag mal, wenn so ein Sebastian Kurz da plötzlich Kanzler wird, dann ist das großartig, nicht? Was für ein junger Mann da gleich nach der Macht greift. Und das alles ficht sie nicht an. Das ist schon mal sozusagen die wichtigste und gute Voraussetzung. Ich hoffe natürlich, dass sie da auch mit ihrer Art, und ich meine, sie ist nicht der Typ Säbelrasseln, sie ist nicht der Typ Drohung aussprechen. Das, glaube ich, ist schon mal eine ganz andere Art, da heranzugehen. Aber ich glaube, den Fehler dürfen wir jetzt auch nicht machen, wenn Einzelne irgendwo sind, quasi an denen sofort messen, ah ja, sie hat es nicht geschafft, dann ist ja feministische Außenpolitik schon mal gescheitert, nicht so ungefähr. Also das, glaube ich, darf man nicht. Aber ich bin wirklich froh, dass es inzwischen auch auf europäischer Ebene ja doch zumindest, wenn auch wenige, aber Außenministerinnen gibt, die sicherlich den Ton nochmal mit beherrschen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass auch in sehr wichtigen Positionen wir ja schon durchaus Frauen hatten, die damals mit dem Iran verhandelt haben, beim JCPOA, also bei unterschiedlichen Dingen. Und es waren erfolgreiche Gespräche. Die sind dann nicht so groß immer in der Öffentlichkeit. Die sind keine Schlagzeilen in den Zeitungen, was wahrscheinlich genau das Richtige ist. Es geht nicht darum, ich bin hier die Tolle, sondern die erreichen wirklich etwas. Und ja, das muss sich natürlich nochmal vielleicht auch medial spiegeln. Da würde mich eigentlich auch nochmal von den Mitrednerinnen interessieren, die Sicht, dass man dann ja schon mal schauen muss, wie wird denn das eigentlich begleitet, wenn Frauen dann solche Positionen haben. Also ich kann mich erinnern, als ich Staatsministerin war und unermüdlich durch die Gegend gelaufen bin und mit den Organisationen gesprochen habe und versucht habe, viele aufzurichten, da haben dann etablierte Medien immer nur gesagt, ich wäre ja viel zu leise und ich würde ja gar nichts tun. Und es waren dann immer diese anderen sozusagen, die ich ja versucht habe, gerade zu empowern, die dann sagten, oh, bitte bleiben Sie so, bitte halten Sie weiter zu uns. Und das stelle ich mir jetzt einfach mal in ganz groß vor. So ähnlich geht es, glaube ich, öfter Frauen.
Dann fragen wir doch mal ins Auswärtige Amt hinein, Herr Rebecca Kaschens. Welche Beobachtungen machen Sie denn zu diesem Thema?
Also ich habe gefeiert an dem Tag, als Annalena Baerbock ins Amt kam und wir eine Außenministerin bekamen. Wir hatten im Verein zum letzten Frauentag mal eine Umfrage gemacht. Da hatten wir einfach alle unsere inzwischen 280 Mitglieder gefragt, was würdet ihr euch denn wünschen für eine Gleichberechtigung im Auswärtigen Amt. Und der meistgenannte Wunsch damals war eine Außenministerin. Und wenige Monate später konnten wir das erleben. Und es hat für mich persönlich bedeutet wirklich diese Hoffnung auf noch mehr frischen Wind, diese Hoffnung auf einen klareren Fokus eben auf die Themen der feministischen Außenpolitik, auf die Themen der Gleichberechtigung. Und ich weiß auch, dass eben sowohl die Tatsache, dass wir jetzt eine Außenministerin haben, als auch die Tatsache, dass wir feministische Außenpolitik im Koalitionsvertrag verankert haben, dass das bei uns im Haus durchaus zu viel Umdenken und Nachdenken über dieses Thema führt und dass auch die etwas konservativen älteren Kollegen meist sich inzwischen mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir als Frauenverein häufig gefragt sind, jetzt viele Leute auf uns zukommen und sagen, sagt mal, ihr habt euch doch mit dem Thema schon lange beschäftigt, was heißt das denn für meinen Bereich? Wie kann man denn da jetzt weitermachen? Das heißt, da ist viel Bewegung drin, das ändert schon etwas und das ist ein ganz wichtiges Symbol und es ist vor allen Dingen eben auch ein Vorbild, das für uns ganz wichtig ist.
Und hoffentlich lediglich eine Phase, bis das irgendwann überhaupt gar kein Thema mehr ist, weil es einfach Normalität und Selbstverständlichkeit ist. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Rüstungsexporte und Waffenlieferungen kommen. Die strikte Kontrolle von Rüstungsexporten aus Schweden zum Beispiel ist eine andere wichtige Komponente bei der Vorbeugung und Verhinderung geschlechtsspezifischer und sexueller Gewalt. Und es gibt auch ein Beispiel der aktuellen Bundesregierung, Waffen für Ägypten. Annalena Baerbock verknüpft die Vergabe von Waffen an das Land mit dem Einhalten von Menschenrechten. Dann fragt man sich, warum überhaupt Waffen? Christina Lunz, Waffenlieferungen, Sie haben ja schon das Thema auf nuklearer Ebene, aber auch auf Waffenebene für uns mal ausgebreitet. Gibt es die überhaupt in einer feministischen Außenpolitik?
Beantworte ich super gern gleich. Kurz einen Schritt noch davor. Sie hatten gerade angesprochen, als Annalena Baerbock die Tage in Kairo war und ihre Aussage eben dort. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Das hat mich erinnert, als 2015 oder 2016 die damalige schwedische Außenministerin Wallström sich kritisch geäußert hatte gegenüber Saudi-Arabien aufgrund von Menschenrechtsverletzungen, aufgrund von Folter gegenüber eines landesweiten bekannten Bloggers und aufgrund der Frauenrechtssituation. Das führte zu einem diplomatischen Eklat und in der Folge dann auch kündigte Margot Wallström einen Waffendeal mit dem Land eben auf. Das sind für mich diese feministischen Schritte und Momente, die sehr, sehr wichtig sind, die wir brauchen. Und als die Außenministerin das eben in Ägypten die Tage sagte, das steht in dieser Tradition und das war wichtig und richtig. Wir mit meiner Organisation im Center for Feminist Foreign Policy, wir hatten beispielsweise vor 2 Jahren mit Greenpeace zusammengearbeitet für eine Studie, für eine Analyse zu den Auswirkungen deutscher Waffenexporte auf sexualisierte Gewalt in Konflikten und hatten viel gesprochen, viel analysiert auch, um besser zu verstehen, wie funktioniert das Waffenexportsystem eigentlich und zählt die Menschenrechtslage wirklich so stark, wie beispielsweise auch das Auswärtige Amt das immer wieder sagt. Und wir konnten einige Lücken identifizieren, vor allem eben, was die Situation von Frauenrechten ansieht. Es gibt natürlich in allen Länderreferaten Situationsbeschreibungen zur Menschenrechtslage und die werden hin und wieder auch mit einbezogen, wenn es darum geht, Waffenexporte vor allem außerhalb von NATO und Drittstaaten zu genehmigen, aber eben nicht systematisch. Und das wäre ein ganz konkreter Schritt. Oder das angekündigte Rüstungsexportkontrollgesetz von der Regierung, das wäre auch ein wichtiger Schritt. Es kann wirklich noch, es ist noch richtig viel Luft nach oben, wenn es darum geht, Militarisierung, Gewalt aus der Welt hinaus zu bekommen. Weil, das stimmt, in der feministischen Utopie gibt es keine Gewalt. In der feministischen Utopie brauchen wir keine Waffen, um Menschen zu töten, zu unterdrücken und Dominanz auszuüben. Das ist eine Utopie. Sehr wahrscheinlich werde ich und wir alle das nicht mehr miterleben, um diese Welt zu kommen, die gut und sicher für alle sein wird. Aber es gibt kurze, mittel- und langfristige Schritte, um dahin zu kommen.
Wie stehen Sie denn dann zu Waffenexporten, Christina Lunz, generell?
Ja, in allen unseren Publikationen immer ganz klar ist unsere Aussage, langfristig muss der internationale Waffenhandel abgeschafft werden. Gibt gar keine Frage darum. Langfristig müssen wir wegkommen, aber es clashen natürlich utopische feministische Forderungen auf die Realität und den Zustand, der über tausende von Jahren gewaltbereit aufgebaut wurde. Und dann müssen wir uns angucken, okay, schützen wir jetzt kurzfristig Menschen unbedingt, die wir schützen müssen, indem wir auch Wege gehen, die mit unseren langfristigen Zielen nicht in Einklang zu bringen sind. Und diese Ambiguitätstoleranz muss das Thema unbedingt aushalten.
Rebecca Cushions, wie kann daraus eine globale Bewegung werden? Wird feministische Außenpolitik irgendwann der Standard und dann eine humane Außenpolitik?
Das hoffe ich sehr und werde dafür meinen Teil tun und bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt wirklich auch einen Schwung darin haben und dass jetzt eben Deutschland seinen Teil dazu aktiv beitragen wird. Ich glaube, Christina Lunz hat es gut zusammengefasst. Es ist eben in der perfekten Version immer noch eine Utopie, ein für uns aktuell schwer vorstellbarer Zustand, dass wir wirklich in einer gewaltfreien Welt leben, in der alle Gruppen gleichermaßen beteiligt und gehört werden. Aber es ist zumindest ein Ziel, für das es sich lohnt, mit aller Kraft einzutreten und eben immer wieder und an allen Stellen, auch im kleinen Rahmen, bestehende Machtverhältnisse zu hinterfragen und Leute mit einzubeziehen. Und das kann man auch schon machen. Also ich freue mich auf meinen nächsten Auslandsposten und habe das auch schon an bisherigen Auslandsposten gemacht, dass man dort einfach Netzwerke schafft, die ja dann aus Frauen bestehen, die vielleicht keine Machtpositionen in dem Sinne inhaben, die aber durchaus an wichtigen Stellen tätig sind, die sich vielleicht selber gar nicht als ja so wichtig wahrgenommen haben, weil sie wurden ja auch nie eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen, Panel-Diskussionen oder ähnliches. Da war dann immer der Chef dabei. Und dann aber gemeinsam eben zu überlegen, was sind denn unsere Ziele, was ist uns wichtig und sich da eben auch gegenseitig zu ermuntern, zu ermutigen und sich ein Netzwerk zu schaffen. Und das habe ich an meinen bisherigen Posten umgesetzt und möchte das auch weitermachen und glaube, dass das auch eines der Dinge ist, die wir im Frauenverein aktiv mitfördern, sodass wir da auch ja an ganz vielen Orten dieser Welt im Kleinen vielleicht einen Schritt weiterkommen und etwas schaffen können.
Netzwerken ist eines der Schlüsselbegriffe, Christina Lunz, wenn es auch um Ihre Arbeit an Ihrem Zentrum für feministische Außenpolitik geht. Ist das tatsächlich das, was feministische Außenpolitik auch zu einer globalen Bewegung machen kann?
Absolut, anders geht das gar nicht. Also wir als Organisation, wir sind beispielsweise Teil von einem Netzwerk, das heißt Global Partners Network on Feminist Foreign Policy, das sich 2019 gegründet hatte, wir auch als Gründungsorganisation dabei und in dem VertreterInnen all der Regierungen, die eine feministische Außenpolitik haben, vertreten sind und auch die führenden Organisationen zu dem Thema. Wir als Organisation veranstalten beispielsweise im April den ersten Summit, Konferenz zur feministischen Außenpolitik, wo wir auch mit den Staaten arbeiten, die eine feministische Außenpolitik haben, mit sehr viel Zivilgesellschaft alle zusammenbringen, die das Thema weiterbringen wollen. Oder bei der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz veranstalten wir eben ein Dinner, ein Abendessen mit den weiblichen Teilnehmerinnen, vor allem auf Ministerinnen-Ebene und auf Staatsoberhaupt-, Regierungschefin-Ebene und vielen einflussreichen Frauen, um nicht nur die Frauen zu vernetzen, sondern auch über feministische Außenpolitik zu sprechen. Also ohne Netzwerke wird das nicht gehen. Und da ist auch ganz wichtig, Netzwerken unter Frauen ist an sich ein feministischer Akt und feministische Außenpolitik können wir erreichen, wenn wir bei dem Thema stark netzwerken.
Nun heißt diese Sendung Couragiert unterwegs. Deswegen möchte ich Sie alle nochmal fragen, wie viel Mut ist nötig, um als Frau nicht nur in die Politik, sondern explizit in die Außenpolitik zu gehen? Wie selbstverständlich ist das schon? Sie sprachen schon, ja, über Bemerkungen, die Annalena Baerbock bisher ganz gut weggeatmet hat, so möchte ich es mal nennen, wenn es um ihre Person, um ihr Geschlecht, um ihr Alter geht. Wie viel Mut braucht es, Aydan Özus?
Mut braucht man ja grundsätzlich, wenn man in die Politik geht, schon ein bisschen. Ich glaube, man muss sehr viel aushalten können. Das ist das Eigentliche. Also ich erlebe, gerade in der Außenpolitik ist es so, dass eben auch viele Männerkreise, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, auch aus anderen Ländern durchaus mit sexistischen, beleidigenden, was auch immer, Kommentaren sich immer mal wieder über einen ergießen. Und ich sag mal, gerade Rechtsextremisten sind sich da in verschiedenen Ländern durchaus sehr nah. Also die benutzen auch eine ähnliche Sprache, die benutzen eine ähnliche Art der Herabwürdigung. Und ja, um vielleicht den Begriff aufzunehmen, also das muss man eben auch noch wegatmen, ne? So, da muss man wirklich am besten sich nicht allzu sehr beeindrucken lassen und gleichzeitig ja aber auch durchaus kämpfen an der Front, dass man sagt, ja, also hier muss es eben doch noch ein bisschen gleichere Verteilung auch von Möglichkeiten des Gehörtwerdens geben. Also ich glaube, es ist absolut möglich. Es gibt inzwischen durchaus gute Netzwerke, also offensichtlich gab es sie immer schon oder wurden zerstört. Heute würde ich sagen, bauen wir sie doch mühevoll wieder auf. Und ich sehe sie auch. Und gerade diejenigen, die schon viel Erfahrung haben und es immer wieder erlebt haben, nicht selber nicht gegrüßt zu werden, selber irgendwo nicht wahrgenommen zu werden. Wir sind ja jetzt diejenigen, die dafür sorgen können, dass die nachkommen, die Jüngeren, dass das eben bei denen nicht so einfach dann geschieht, sondern dass wir auch immer mal wieder darauf achten, dass da eben einfach eine andere Behandlung erfolgt. Und ich habe das Gefühl, das tun jetzt auch mehr und mehr.
Ich gebe mal die Frage nach dem Mut weiter. Rebecca Kaschens.
Ich persönlich bin ja vielleicht etwas naiv gestartet in die Außenpolitik, sehr jung, direkt aus meinem Elternhaus heraus und habe dort im Auswärtigen Amt zunächst ein duales Studium gemacht, bevor ich dann später noch meinen Master dran gehängt habe und bin über die Zeit zu einer Feministin geworden und bin auch über die Zeit mir erst darüber klar geworden, welche Strukturen vorherrschen im Außenministerium, aber auch weltweit. Und das hatte ich aus meinem Elternhaus so nicht erlebt und bin da, glaube ich, sehr behütet aufgewachsen. Jetzt ist tatsächlich Mut notwendig gewesen für mich, um dagegen anzugehen und mich auch mal stark zu positionieren. Mut, aber den habe ich vor allen Dingen dadurch gewonnen, dass ich Vorbilder gesehen habe. Und Mut habe ich auch dadurch gewonnen, dass ich Netzwerke hatte, Menschen hatte, die mir diesen Mut zugesprochen haben. Und deshalb finde ich es auch total wichtig, das, was Christina auch sagte, dass wir diesen Netzwerkcharakter vorleben, dass wir da stärker werden und uns weiter vernetzen und eben wirklich füreinander eintreten. Denn dann braucht es nachher weniger Mut und wir können die Kraft, die wir dafür eingesetzt haben, vielleicht für wichtigere Dinge einsetzen.
Und zum Schluss auch noch die Frage nach dem Mut an Christina Lunz.
Schauen Sie, ich kenne keine öffentlich agierende Frau, die den Status quo in Frage stellt, den patriarchalen Status quo in Frage stellt, die nicht regelmäßig, kontinuierlich von Gewalt betroffen ist, Online-Gewalt. Es gehört wahrscheinlich viel Mut, viel innere Arbeit, viel Souveränität, viel zu viel Zeitressourcen darauf, dass wir uns so aufstellen, dass wir gegen diese Gewalt, die auf alle einprasselt, die gegen das Patriarchat vorgehen, um das durchzustehen.
Aydan Özus, derzeit kriselt es heftig in Sachen Ukraine, Russland. Wie viel Hoffnung können wir denn haben, dass man durch Diplomatie tatsächlich zu einer, na, sagen wir mal, friedlichen Einigung kommt, zumindest dazu, dass es keine kriegerische Auseinandersetzung wird?
Also man darf nicht eine Minute, nicht eine Sekunde die Hoffnung aufgeben, dass man durch Diplomatie einen Krieg abwenden kann. Und man muss vor allen Dingen natürlich immer dabei bleiben, immer wieder neue Wege suchen, immer wieder darüber nachdenken, was sind eigentlich die wirklichen Interessen, was liegt eigentlich dahinter, hinter diesem Säbelrasseln und was ist denn das, was man möglicherweise eben am Verhandlungstisch miteinander klären kann. Also dieser alte Ausspruch, 100 Stunden miteinander sprechen, ist immer besser, als auch nur eine Minute aufeinander zu schießen. Und das muss immer unsere Maxime sein in der Außenpolitik, ob nun von Männern oder von Frauen.
Wir arbeiten mit aller Kraft an konstruktiven Wegen aus der Krise. Im Normandie-Format, in der EU, in der NATO und im Sicherheitsrat. Jeder Schritt in Richtung Frieden ist mühsam. Wir ringen um jeden Millimeter. Aber jeder Millimeter ist besser als keine Bewegung.
Couragiert unterwegs. Heute zum Thema feministische Außenpolitik. Darüber gesprochen habe ich in dieser aufgezeichneten Sendung mit Aydan Özus, SPD, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss sowie im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, mit Rebecca Kaschens, Co-Vorsitzende des Vereins Frauen et Diplo im Auswärtigen Amt in Berlin, und mit Christina Lunz, Aktivistin, Politikberaterin und Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Ihr Buch heißt Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, erscheint im Ikon Verlag. Ihnen allen danke für das Gespräch. Die Redaktion für die Sendung hatte Michaela Gericke, für die Technik und den guten Ton zuständig war Angelika Schäfer. Ich bin Shelley Kupferberg und sage für heute Tschüss und Ciao, machen Sie es gut. Thank you.